Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
The winner of the International Booker Prize 2026 is Taiwan Travelogue by Yang Zhuangzi, translated from the Mandarin Chinese by Lin King.
Großer Jubel. Gestern spätabends gab die Jury bekannt, wer in diesem Jahr den International Booker Prize erhält. Und Sie haben es gerade gehört, in diesem Jahr geht diese bedeutende Auszeichnung an die taiwanesische Schriftstellerin Yang Zhuangzi und ihre Übersetzerin Lin King. Da wollen wir natürlich genau wissen, was Taiwan Travel Lounge eigentlich für ein Roman ist. Und darüber sprechen wir gleich. Zum ersten Mal in der Geschichte des Booker Prizes ist ein Roman aus Taiwan ausgezeichnet worden. Die Schriftstellerin Yang Zhuangzi wird für die englische Übersetzung von Lin King ihres Romans Taiwan Travelogue ausgezeichnet.
Literature on a fundamental level cannot disentangle itself from politics.
Literatur könne gar nicht unpolitisch sein, hat die frisch gekürte Preisträgerin heute Nacht gesagt. Und wir wollen natürlich jetzt unbedingt wissen, was ist das überhaupt für ein Buch, das diesen wichtigen Preis bekommen hat. Und genau weiß das mein Kollege Kais Harabi. Kais, das ist ja immer so eine Zitterpartie. Nachts wird das bekannt gegeben. Man muss quasi vorlesen, um gleich reagieren zu können. Ihr habt euch je drei Bücher aufgeteilt im Vorfeld. Hast du denn mit Taiwan Travelogue ein richtig gutes Buch erwischt?
Ich habe ein sehr gutes Buch erwischt. Das war auch tatsächlich mein Favorit von der gesamten Shortlist. Ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Ich kann ja mal ein bisschen über das Buch erzählen. Das kommt erstmal so daher wie ein literarisches Reisetagebuch. Also das Buch behauptet, ein wiederentdecktes Werk aus den 1950ern zu sein, das eine japanische Schriftstellerin geschrieben hat. Aoyama Chizuko heißt diese Schriftstellerin. Und die erzählt sozusagen autobiografisch von einer Reise durch Taiwan in den 1930ern. Dazu muss man für den Hintergrund wissen, damals war Taiwan eine japanische Kolonie und diese Schriftstellerin Chizuko, die hat sich aber total in den Kopf gesetzt, dass sie das echte, authentische Taiwan kennenlernen möchte. Also eigentlich die Kultur, die von der japanischen Kolonialmacht ausgelöscht werden soll. Ihr wird dann für diese Reise eine Übersetzerin zur Seite gestellt, eine junge Frau namens Chizuru. Und die beiden freunden sich dann im Verlauf dieser Reise an, vor allem auch über die authentische taiwanesische Küche, die Übersetzerin immer wieder für ihre Schriftstellerin organisieren muss. Aber die Freundschaft der beiden und auch der Flirt zwischen den beiden, der wird eben sehr kompliziert durch Klassendynamiken, durch diese koloniale Dynamik, weil natürlich Aoyama Chizuko als Japanerin und Chizuru als Taiwanesin, da spielen schon auch dieser Konflikt zwischen diesen beiden Staaten eine große Rolle. Und Yang Zhuangzi bettet das eben nochmal in so eine Meta-Erzählung ein, dass dieser Roman eine angebliche Übersetzung aus dem Japanischen sei. Sie hat ihn ja auf Mandarin-Chinesisch geschrieben. Das ging so weit, dass die Erstauflage in Taiwan sogar Yang Zhuangzi nur als Übersetzerin aufgeführt hat. Aber das haben sie dann in den weiteren Auflagen gelassen, weil dann doch einige LeserInnen ein bisschen enttäuscht waren. Aber Yang Zhuangzi hat Vorworte, Nachworte, Fußnoten dazugeschrieben, erfunden. Also es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Buch, in dem es viel zu entdecken gibt.
Und wie hat die Jury ihre Wahl begründet? Was haben die gesagt?
Ich fand sehr schön, dass Natasha Brown bei der Preisverleihung, also Natasha Brown, die Juryvorsitzende bei der Preisverleihung, meinte, dass Bücher kleine Empathiemaschinen seien und Taiwan Travelogue sei dafür ein herausragendes Beispiel. Und im weiteren Verlauf hat die Juryvorsitzende dann aber auch immer wieder betont, dass das Buch für sie zuvorderst eine Liebesgeschichte sei, also zwischen der Autorin und der Übersetzerin. Und da muss man sagen, da fliegen zwischendurch auch ganz schön die Funken. Aber es ist eben auch ein sehr scharfsinniger postkolonialer Roman, heißt es dann in der schriftlichen Jury. Begründung und Lin Kings gekonnte Übersetzung gebe die Nuancen der Erzählstimmen des Romans perfekt wieder. Und ein Aspekt, den ich besonders schön an der Jurybegründung fand, war, dass die Jury nochmal betont hat, wie toll es auch war, im Gespräch miteinander immer wieder neue Aspekte an diesem Roman zu entdecken. Also ich glaube, das ist auch prima ein Roman, den man nicht nur alleine lesen kann, sondern mit anderen gemeinsam.
Und du warst ja auch begeistert oder bist begeistert von dem Buch. Wie findest du die Juryentscheidung?
Ich finde, das ist eine absolut richtige Entscheidung. Also die haben definitiv das richtige Buch sich rausgesucht, weil es sehr vielschichtig ist, sehr viele verschiedene Aspekte drin. Wir haben diese zarte, queere Liebesgeschichte. Wir haben postkoloniale Thematiken. Es ist ein Roman, der von der kulturellen Bedeutung von Essen erzählt, auf eine Weise, die ich auch noch nicht so gelesen habe, der von der Frage handelt, ob und wie menschliche Annäherung eigentlich möglich ist, wenn sie durch Politik verunmöglicht werden soll. Und es geht natürlich auch in gewisser Weise um die Rolle der Übersetzung, weil eine der Hauptfiguren ist eine Übersetzerin. Und da muss man auch nochmal Lynn King hervorheben, die das Buch ins Englische übersetzt hat, die einen fantastischen Job gemacht hat. Im Original ist es Mandarin-Chinesisch, es spielt aber auch Japanisch eine große Rolle. Das heißt, Lin King musste nicht nur verschiedene Sprachen übersetzen, sondern auch verschiedene Systeme von Schriftzeichen, die aber teilweise gleich oder ähnlich ausgesprochen werden, verschiedene Schriftzeichen für gleiche Wörter. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe, die sie bravourös gemacht hat, indem sie in dem Buch einfach nochmal selber in die Offensive gegangen ist und sich sozusagen als Übersetzerin auch mit in dieses Buch eingeschrieben hat, mit eigenen Fußnoten, nochmal mit einem eigenen Nachwort, zu den Nachworten, die Yang Shuangzi schon selber als Teil des Romans geschrieben hat. Und gemeinsam haben sie eben das Kunststück geschafft, einen wirklich komplexen Roman mit sehr ernsten und schweren Themen zu schreiben, der aber wahnsinnig leicht erzählt ist und wahnsinnig leicht zu lesen ist. Also ich finde, dieses Buch ist wirklich wie so ein kleiner Schatz.
Schön, da freuen wir uns ja schon, wenn die deutsche Übersetzung erscheint. Aber wir haben natürlich auch Daniel Kehlmann und Shida Bassia die Daumen gedrückt, den beiden deutschsprachigen Kandidaten. Aber nachdem ja schon vorletztes Jahr Jenny Erbenbeck gewonnen hat, wäre das ja fast ein bisschen gewesen wie zweimal im Lotto gewinnen. Also eher unwahrscheinlich, dass die den Preis kriegen. Aber nominiert sein ist ja auch schon ganz großartig für Schriftsteller. Hat übersetzte Literatur aus Deutschland gerade so ein bisschen einen Lauf?
Also man kann schon den Eindruck gewinnen. Also alleine Jenny Erpenbeck natürlich vorletztes Jahr den International Booker gewonnen, aber Christian Kracht stand zum Beispiel mit Eurotrash vergangenes Jahr auch auf der Longlist. Das ist ein Buch, was auch in der englischsprachigen Welt gerade eine wahnsinnige Rezeption erfährt, was in London am Theater inszeniert wird mit Ben Whishaw in der Hauptrolle, der ja auch ein veritabler Hollywood-Star ist. Kehlmann war ja auch schon mal mit Tüll nominiert. Also die deutschsprachige Literatur scheint zumindest beim International Booker tatsächlich irgendwie einen guten Lauf zu haben. Und ich denke, dass das auch daran liegt, dass da im Hintergrund viel gute Lobbyarbeit gemacht wird. Es gibt da so eine Initiative, die heißt New Books in German. Die wird unter anderem vom Börsenverein des deutschen Buchhandels gestützt, aber auch vom österreichischen Kulturministerium. Und die versuchen eben aktiv, deutsche Gegenwartsliteratur an englischsprachige Verlage zu bringen, an englischsprachige Übersetzer zu bringen, Übersetzer mit Verlagen zusammenzubringen. Die informieren auch über Förderungsmöglichkeiten zum Beispiel. Und ich denke, dass die vielen Nominierungen und auch der Preis für Jenny Erpenbeck vor 2 Jahren so ein Signal dafür sind, dass diese Arbeit sich auch auszahlt.
Hakai Sarabi, vielen Dank für diese Information zum International Booker Prize und der Gewinnerroman von Yang Shuangzi und ihrer Übersetzerin Lin King. Taiwan Travelogue wird auch gerade von Karin Betz ins Deutsche übersetzt und jetzt nach dieser Auszeichnung sicher ganz bald erscheinen. Männer mit Krücken, Holzbeinen oder leeren Ärmeln waren nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg nicht nur in den Städten zu sehen, sie prägten auch die europäische und die amerikanische Nachkriegsliteratur. In Wolfgang Borcherts Theaterstück Draußen vor der Tür zum Beispiel, da kommt ein Soldat noch in seiner alten Uniform und mit verletzten Beinen aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück. Und Heinrich Böll, der schreibt in seiner Kurzgeschichte Mein teures Bein darüber, was für bürokratische Hürden ein Kriegsversehrter überwinden muss, um überhaupt an eine Entschädigung und Rente vom Staat zu kommen. Meine Kollegin Maike Albart, ihr ist aufgefallen, dass versehrte Helden gerade aber auch in aktuellen Romanen wiederkommen, zum Beispiel bei Michael Wildenhain und Norbert Gstrein. Maike, bist du über diese beiden neuen Romane auch so ein bisschen auf dieses Thema gekommen?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Ich hatte selbst einen schweren Unfall und habe mir auf einmal vergegenwärtigt, wie groß die Einschränkungen dann sind. Und mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele Schriftsteller diese Voraussetzung einer Zeit, eines Unfalls, einer schweren Krankheit oder im Gefängnis brauchen, um schreiben zu können. Das ist häufig ein Motiv, wenn man sich Schriftstellerbiografien anschaut. Und dann fielen mir diese beiden sehr unterschiedlichen Romane in die Hände. Da geht es ja um Kriegsversehrte und Michael Wildenhains Roman hat diese Figur des Vaters. Das ist das Ende vom Lied. Lied, so lautet der Titel, der eine Prothese hat. Und da wirkt sich das auch aus auf die Vater-Sohn-Beziehung und auf die Frage, wie steht man mit männlicher Kraft im Leben oder welches sind die Signaturen, die diese Körper auch vom Krieg davontragen.
Und wie ist das bei Norbert Gstrein? Was ist das da für ein Kriegsversehrter?
Ja, das ist ein hochinteressanter, auch komplexer Roman. Der Erzähler ist versehrt worden von seinem Vater mit Absicht durch einen Beilschlag in das Bein, damit er nicht in den Krieg muss, in den Ersten Weltkrieg. Im ersten Licht heißt dieser Roman. Und dieser Adrian Reiter ist die Hauptfigur. Und eigentlich hat er etwas versäumt, ist sein Eindruck. Aber dann begegnet er den Versehrten des Ersten Weltkriegs, die alle kein Gesicht mehr hatten und die mit dieser Art von so eklatanter Einschränkung irgendwie zurechtkommen mussten, was gar nicht gelingt. Und dieser ganze Heroismus, der ist auf einmal verflogen. Sie merken, sie haben ihr Leben eigentlich verwirkt. Und der Held hat aber trotzdem diese eigentümliche Faszination. Und er zieht dann seine Schüler, er wird Lehrer sogar mit diesem Begriff eines Krieges, bei dem man in irgendeiner Form seinen Mann stehen soll. Es sind auch sehr viele Männer, die versehrt werden. Und in diesem Roman geht es dann auch um die Frage der Scham und um die Voraussetzungen dafür, dass so viele junge Männer dann auch in den Zweiten Weltkrieg ziehen und was das bedeutet für eine Gesellschaft, denn die Versehrungen setzen sich auch innerlich fort.
Was bist du irgendwie dahinter gekommen, warum das gerade jetzt auftaucht in der Literatur?
Ja, ich glaube, das hat schon Gründe, die mit unseren politischen Verhältnissen zusammenhängen, dass wir wieder einen Krieg in Europa haben und dann natürlich sensibilisiert sind. Dann sicherlich sind es auch autobiografische Gründe. Norbert Gstrein ist Jahrgang 61. Er hat das vielleicht in der Großelterngeneration spüren können. Aber Michael Wildenhain hat eben einen Vater, der tatsächlich so eine Versehrung davongetragen hat. Und er will dem, denke ich, auch wieder anders nachgehen. Und da gibt es vielleicht auch jetzt eine größere Breite. Denn ich erinnere mich, dass es herausragende Romane gab über den Ersten Weltkrieg, vor allem von Engländern, zum Beispiel Pat Barker. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Die hat bei Hansa eine Trilogie, die herausragend ist, veröffentlicht. Oder Ford Madox Ford, auch ein Engländer. Und die waren natürlich auf der Siegerseite. Das ist auch interessant, dass natürlich Versehrungen in den Ländern, in denen der Krieg verloren wurde, ganz anders wahrgenommen werden, auch von der Gesellschaft. Das ist etwas Furchtbares, aber es hat viel zu tun damit, dass man diesen Krieg doch auch verdrängen will. Und die Versehrten erinnern ganz offensichtlich daran. Und bei den Engländern und auch Amerikanern, da ist es natürlich etwas Patriotisches, was da auch mit hineinspielt. Sie standen ganz einfach auf der richtigen Seite der Geschichte.
Und da fallen einem ja, wenn man mal so anfängt, drüber nachzudenken, ganz schön viele versehrte Helden in der Weltliteratur eigentlich durch alle Zeiten ein.
Ja, das ist ein Topos und ich habe auch darüber nachgedacht, ob es nicht so ist, dass die Versehrung, ob innerlich oder äußerlich, häufig die Voraussetzung ist, um überhaupt zu erzählen, dass das so ein Impuls sein kann, das in irgendeiner Form wieder einzuholen. Aber mir fiel als erstes ein Held meiner Kindheit ein, nämlich Long John Silver. Das ist der Koch in der Schatzinsel von Stevenson, der ja immer so mit seinem Holzbein über das Deck tockt. Und daran musste ich denken, als ich über versehrte Helden mir überlegt habe, wer denn da so überhaupt vorkommt in der Weltliteratur. Und dann noch ein ganz berühmter, auch eine ähnlich ambivalente Figur wie Long John Silver mit einer Obsession ist Kapitän Ahab aus Moby Dick. Der hat ja sogar einen Walfischknochen, der sein Bein ersetzt und er will eigentlich Rache nehmen an diesem Wal und spürt durch die Weltmeere diesem weißen Wal hinterher. Und auch er ist eine Figur mit ganz vielen Ebenen. Das ist ein ganz komplexes Erzählen, was ja auch aus dieser Figur Ismael ist, der Erzähler, der ihn in den Blick nimmt, resultiert. Also auch da, finde ich, sind diese versehrten Helden eigentlich Komplexitätsgebilde.
Du hast ja schon ganz schön gezeigt, dass das auch immer inhaltlich natürlich sehr viel hergibt, einfach mit solchen Figuren zu arbeiten. Aber haben die auch auf formaler Ebene, ästhetisch quasi, irgendeine Funktion?
Ja, da finde ich, ist ein ganz großartiges Beispiel. Da denkt man auch an die amerikanische Literatur Faulkner, der ja, das ist ein sogenannter infamer Erzähler, ein Mann, der mental eingeschränkt ist zum Erzähler, macht diesen Benji. Und das ist in diesem großartigen Roman The Sound and the Fury. Also da kommt das vor. Und da ist dieser versehrte Held derjenige, der am stärksten wahrnimmt, wie es um die Menschlichkeit steht der anderen, der auch ja so bruchstückenhaft nur erzählt und der das nur so erreichen kann, diese Art von Feinfühligkeit. Und das finde ich hochinteressant, weil ja die Südamerikaner, also die Vertreter der Südstaaten, die US-Amerikaner, da offenkundig auch ein besonderes Gespür haben für diese Abgründigkeit, was sehr auffallend ist. Und Faulkner war ja ein Vertreter dieser Southern Renaissance, also der großen Renaissance der amerikanischen Literatur aus den südlichen Gefilden des Landes.
Und was denkst du, warum gerade die sich so stark damit auseinandersetzen?
Ja, da kommt ja auch noch Carson McCullers ins Spiel. Das Herz ist ein einsamer Jäger, auch ein herausragender Roman. Da geht es um einen Stummen, dem das ganze Dorf dann die eigenen Sorgen anvertraut und immer das Gefühl hat, er kann so gut zuhören. Ich glaube, das hängt tatsächlich mit dieser Renaissance der amerikanischen Literatur aus dem Süden zusammen, letztendlich auch da mit dem Bürgerkrieg und den Erfahrungen, die die Amerikaner dort gesammelt haben, auch mit dem regionalen und mit dem Niedergang und auch der sehr konservativen Kultur. Es hat auch etwas, das finde ich hochinteressant, was mit dem Christentum eine Parallele hergibt, denn die Versehrten, also der Mann am Kreuz, das scheinen ja im Gegensatz zu dem Heros, zu dem ganz Tapferen, diejenigen zu sein, die viel besser erklären, wie es um die Welt steht und durch die man so einen Zugriff auf die Wirklichkeit erlangen kann.
Also das steht dann für eigentlich was ganz anderes. Wie ist denn das, wenn wir nochmal von Amerika quasi nach Europa gucken? Wir haben ja schon deutsche Beispiele gehabt, aber du bist ja Italien-Expertin. Gibt es da auch sowas?
Ja, da sind mir auch viele eingefallen. Also mir waren ja auch diese britischen Autoren und Autorinnen in den Kopf gekommen, was mit dem Krieg zusammenhängt. Und da kann man den Bogen zu Elsa Morante schlagen, deren Buch La Storia ja gerade wieder in einer neuen Übersetzung herausgekommen ist. Und die hat häufig diese Figur des unschuldigen Kindes, das auch eingeschränkt ist, Epilepsie hat oder behindert ist, irgendeine Form des nicht wirklich Gesundseins. Und das, finde ich, ist bei ihr sicherlich auch ein Topos aus der Literaturgeschichte, aber oft auch ein Ausweis dafür, dass das diejenigen sind, die alles auf sich nehmen, den ganzen Schmerz des Jahrhunderts, den Schmerz des Krieges und das in ihr Leben aufsaugen und das dafür auch hergeben. Und da hat Elsa Morante ein ganz starkes Gespür. Es gab einen Roman, an den sich vielleicht auch manche erinnern, von Claudia Durastanti. Da waren beide Eltern taubstumm, der Erzählerin. Auch das ist ein Buch, in dem, das hat dann wieder eine andere Wendung, diese Eltern eigentlich sich verweigern, den Dingen, die man normalerweise tun muss, wenn man auf diese Art und Weise ausgegrenzt wird von der Gesellschaft. Und das muss dann alles die Erzählerin selbst, die Tochter, ausgleichen. Das ist sogar autobiografisch und da, finde ich, nimmt es dann wieder eine andere Wendung. Da sind die Eltern ja nicht diejenigen, die sich opfern, sondern die sind sehr trotzig mit ihren Einschränkungen und leben dennoch weiter, so wie es ihnen gefällt. Und da muss die Tochter dann sich selbst befreien aus diesem Umkreis. Und das ist wieder eine andere Spielart. Also das Motiv gibt extrem viel her. Und es ist interessant, dass es aber viel seltener Frauen sind als Männer, die als Versehrte gezeichnet werden.
Also ein sehr weites, traditionsreiches, aber auch ganz aktuelles Gebiet, die Versehrten in der Literatur. Maike Albart, vielen Dank für diesen Überblick.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Monumentale Romanprojekte, die sich über tausende von Seiten und mehrere Bände erstrecken, dafür steht der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgård. Nach seiner aufsehenerregenden autofiktionalen Romanreihe Mein Kampf schreibt er jetzt schon seit einigen Jahren die Morgenstern-Reihe. Die sollte zunächst auf 3, dann auf 5 und schließlich auf 7 Bände angelegt sein. Und dabei soll es jetzt auch bleiben, denn Knausgård schreibt gerade am 7. und letzten Band. Aber er schreibt so schnell, dass der deutsche Verlag gar nicht mit den Übersetzungen hinterherkommt. Heute erscheint jetzt nämlich auf Deutsch Band 5 unter dem Titel Arendal und Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und Karl-Ove Knausgård in seiner Wahlheimat London besucht.
Arendal was a very hard book to write.
Es ist mir sehr schwer gefallen, Arendal zu schreiben.
erzählt Karl-Uwe Knausgård in einem Londoner Park. Aber die Arbeit an diesem Roman habe ihm mehr gegeben als genommen. Arendal spielt 1976 im Winter in Südnorwegen, wo Knausgård aufgewachsen ist. Syvard, die Hauptfigur, ist von einer Geschäftsreise zurück auf dem Weg zu seiner Familie. Aber dann hat er eine Autopanne. Während das Auto in einer Werkstatt repariert wird, fährt er mit einem Ersatzwagen durch die Gegend seiner Kindheit, übernachtet in der nächstgelegenen Stadt Arendal und denkt über seine Vergangenheit und seine Zukunft nach.
In my childhood, it was one winter.
In meiner Kindheit gab es diesen einen unglaublich kalten Winter auf einer Insel im Süden Norwegens. Da ist das Wasser zwischen der Insel und dem Festland zugefroren und auch Richtung Meer. Das Eis war so dick, dass Autos darauf gefahren sind. Diesen Anblick und dieses Gefühl habe ich nie vergessen. Und ich wollte schon immer ein Buch über Autos schreiben, die auf dem Meer fahren.
And I always wanted to write a book about when cars drive on the ocean.
Autos, die in weißer Landschaft übers Meer fahren. Auf Syvard wirkt das wie ein Traum. Eigentlich ist Syvard ein rationaler Mensch, aber Träume faszinieren ihn. Auch weil er glaubt, sie enthielten die Zukunft. Fragt sich, ob es gut wäre, wenn wir Menschen Zugang zur Zukunft hätten.
No, I don't think so. I'm very much in favor of the present.
Nein, ich jedenfalls glaube, wir sollten lieber im Hier und Jetzt leben. Nabokov hat übrigens jeden seiner Träume notiert und auch alles, was ihm dann passiert ist. Er wollte so überprüfen, ob es da Ähnlichkeiten gab. Mein Roman Arendal ist in einer Welt angesiedelt, in der es diese Verbindung zwischen Traum und Zukunft vielleicht wirklich gibt. Für Syvert gibt es sie jedenfalls.
Syverts eigene Zukunft hängt von einer Entscheidung ab, die er dringend treffen muss. Bleibt er bei Frau und Söhnen oder verlässt er sie für seine Liebesaffäre Asja, die in der Sowjetunion lebt? Das Leitmotiv dieses Romans ist die philosophische Frage, was Zeit ist, was Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Einmal mehr bindet Knausgård komplexe Theorien faszinierend natürlich in einen Roman ein. Auch als Syvard in einem Lokal ohnmächtig wird. Das sei inspiriert von einer eigenen Ohnmacht bei einem Verlagsempfang, erzählt Knausgård.
Dann bin ich wieder zu Bewusstsein gekommen. Und ich hatte keine Ahnung, wer ich war, wo ich war, wie spät es war. Da fragt man sich, was ist Identität? Die Antwort ist Erinnerung. Wenn die Erinnerung weg ist, dann ist man also niemand oder nur irgendjemand. Das hängt wieder mit der Zeit zusammen.
Syvard, wissen wir aus dem zweiten Roman der Morgenstern-Reihe, bleibt nicht mehr viel Zeit. Mehrmals beginnt er einen Brief an Asja, um ihr seine Liebe zu gestehen, ist aber jedes Mal enttäuscht vom Ergebnis. Ist Liebe also unbeschreiblich?
I think it's impossible to encircle and define.
Es ist unmöglich, Liebe einzukreisen und zu definieren. Aber das Gefühl der Liebe existiert natürlich. Ich weiß noch, wie stark verliebt ich war, als ich zum ersten Mal Hölderlin gelesen habe. Es ist in mich herein und dann wieder hinausgeströmt. Ich konnte der Frau meine Liebe nicht gestehen. Wir können da nur Klischees verwenden. Dieses Gefühl ist wie eine Ekstase, für die man keine Worte findet.
You know, it's a sort of ecstasy and you don't have words for that.
In diesem neuen Roman hat Knausgård dagegen die richtigen Worte gefunden. Arendal ist ein wunderbar stimmungsvolles und tiefgründiges Buch über einen Mann am Scheideweg. Band 5 der Reihe. Gerade schreibt der Autor am 7. und letzten Band. Bleibt die Frage, ob er sich nach diesem Mammutprojekt einen langjährigen Erholungsurlaub gönnt und eine Schreibpause einlegt.
Nein, ich mag den Rhythmus von einem Roman pro Jahr. Und ich habe schon eine vage Idee für einen neuen Roman. Man fragt ja auch niemanden, der 10 Bücher gelesen hat, meinen Sie nicht, dass es jetzt Zeit ist, ein Jahr lang nichts mehr zu lesen? Ich verstehe auch nicht, warum nicht alle Menschen schreiben. Das ist meine Frage an die Welt. Denn Schreiben ist etwas Wunderbares.
Why not all people are writing, you know, that's my question to the world, because it's such a good thing.
Karl-Ove Knausgard, den Tobias Wenzel in London getroffen hat, und sein neuer Roman Arendal, den Paul Berf aus dem Norwegischen übersetzt hat, erscheint heute beim Luchterhand Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Tschechien ist ja in diesem Jahr Ehrengast im Herbst bei der Frankfurter Buchmesse. Und das bedeutet, schon im Vorfeld gibt es reichlich Literatur dieses Landes zu entdecken, weil ganz viel neu übersetzt wird. Zu diesen Entdeckungen gehört auch der Dichter Petr Hruška, von dem jetzt der Gedichtband Und ich sah mein Gesicht erschienen ist. Nico Bleutke hat diese Texte für uns gelesen. Wer ist das eigentlich, dieser Lyriker Petr Hruška?
Naja, er ist so etwas wie der Grand Seigneur der tschechischen Lyrik, fast ein reiner Lyriker. Gibt auch ein paar kurze Prosastücke von ihm, aber auf jeden Fall ist er ein Meister der kleinen Form. 1964 in Ostrava im Nordosten Tschechiens an der Grenze zu Polen geboren, da lebt er heute auch und arbeitet als Literaturwissenschaftler, macht Festivals und Lesungen. Und er hat dort auch studiert, interessanterweise nicht nur tschechische Literatur, sondern auch noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs das Fach Bodenschatzgewinnung, also etwas Ingenieurwissenschaftliches.
Das heißt, er kommt aus so einer ganz anderen Ecke, wo es ja darum geht, so Dinge aus der Tiefe der Erde zu bergen. Da denkt man sofort, hat er diese Art zu denken oder eben so auch in seine Gedichte übertragen? Merkt man davon was?
Unbedingt. Also was für den Ingenieur sozusagen die mineralischen und fossilen Rohstoffe sind, das sind für ihn in den Gedichten die Einzelheiten der Welt, die er aus den Untiefen der Erinnerung hebt. Er ist wirklich ein regelrechter, fast manischer Dingforscher, der Alltagsdetails in die Ferse holt, zum Beispiel den Ramsch oder billige Jacken von einem Flohmarktstand. Und es gibt ein anderes frühes Gedicht, da beobachtet er einen Fisch vor sich auf dem Teller, den er eigentlich essen will, und dann dehnt sich der Augenblick und es wird so ein Bild für die Gegenwärtigkeit dann. Und in diesem neuen Gedichtband nun, Und ich sah mein Gesicht, der ist im Original 2022 erschienen, das ist diesmal so eine Art Projektdichtung, könnte man sagen. Also es ist ein ganzer Band, der sich knüpft an den berühmten Reisebericht des italienischen Adligen und Schriftstellers Antonio Pigafetta. Kennt man ja, der ist im frühen 16. Jahrhundert mit dem portugiesischen Seefahrer Fernando Magellan auf seiner Entdeckungsreise einmal um die Welt gesegelt.
Und das ist ja so ein Reisebericht, der ganz viele Dichter schon inspiriert hat. Wie geht er denn jetzt damit um? Also wie nah bleibt er an diesem Stoff?
Es ist spannenderweise nah und fern zugleich. Nah zum Beispiel, indem er sich grob an den ersten Teil der Reiseroute von Pigafetta hält. Da geht es Richtung Südamerika, Brasilien spielt eine ganz große Rolle und dann durch die Inselwelt Südostasiens. Und indem er Szenen und Motive von Pigafetta aufnimmt, zum Beispiel Glasperlen oder kleine Spiegel, die mit der indigenen Bevölkerung gegen Papageien getauscht werden. Oder es gibt Wörterlisten, die Pigafetta zu den verschiedenen Sprachen dort angefertigt hat. Und wenn man das dann vergleicht, also Pigafettas Reisebericht daneben hält, dann merkt man wiederum, dass es doch auch fern ist, nämlich Hruška, der spinnt die Motive weiter, er nimmt Wörter aus diesen Wörterlisten und vertauscht aber die Bedeutungen und er macht das, was Pigafetta selbst gemacht hat, der seinen Reisebericht erst 2 Jahre nach dieser Reise, 1524, geschrieben hat. Er erfindet und denkt sich Sachen schlichtweg aus.
Und wie setzt er das jetzt um? Also er ist ja Dichter, was macht er da so formal und mit der Sprache in seinen Gedichten?
Vielleicht lese ich einfach mal ein kurzes
Stück. Ja, genau, dann kann man sich's besser vorstellen.
Damit er so den Ton ein bisschen ins Gehör kriegt. Dieses Stück mit den Papageien. Die grünen Papageien dieser Insel lernen mühelos, Worte wiederzugeben. Sie warten mit ihnen am Ufer. Die kleinen Spiegel aus Stahl halten wir auf Deck schon bereit. Gleich nach dem Ankern tauschen Kapitän und Stammesführer triumphierend Geschenke aus. Bis zu unserer Weiterfahrt, ohne dass wir mehr verstünden, wiederholen sich die Papageien in den Spiegeln. Also man hört, es sind wieder so genau beobachtete und rhythmisch arrangierte Details, die kleinen Spiegel, das Schiffsdeck, die Vögel, übrigens auch sehr genau und gut von Martina Lisa in ihrer Übersetzung eingefangen, obwohl das Buch leider nur einsprachig ist. Und man merkt, wie sich Hruška in den Kopf von Pigafetta an vielen Stellen hineinimaginiert, skizziert, was Pigafetta beobachtet, was er denkt, sodass die Gedichte auch eine große Intensität und Präsenz haben.
Und wie geht er eigentlich so mit diesen Vorurteilen der damaligen Zeit um, also den Indigenen gegenüber, Stichwort Kolonialismus und alles, was dazugehört?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Risiko dieser Gedichte, dass so eine einseitige eben kolonisatorische Perspektive möglich entsteht. Und in manchen Stellen ist es tatsächlich auch ein, nennen wir es mal, Drahtseilakt. Aber Hruška weiß das natürlich und hat sozusagen Gegenstrategien entwickelt. Es gibt sehr schöne, klug arrangierte Sätze. Einer lautet: Bislang dachten sie ja, sie wären die Einzigen auf der Welt. Und das ist so in die Gedichte eingebaut, dass es sich sowohl auf die indigene Bevölkerung als auch auf die Forschungsreisenden beziehen lässt. Dann sind die vermeintlichen Entdecker am Ende alle desorientiert und völlig desillusioniert, so wie es übrigens bei Magellan selber auch war. Und Hruschka hat vor allem diesen knapp 40 Einzelgedichten noch ein Langgedicht angefügt. Das hat einen ganz anderen Ton, einen anderen Stil. Da spricht er den Pigafetta direkt an, markiert und reflektiert, wie viel Pigafetta erfunden hat und verbindet es mit dem Nachdenken über die Gewalt der Europäer und spannt wirklich einen Bogen bis zu den Katastrophen und den vielen Toten des 20. Jahrhunderts. Und einmal heißt es dann, der Band heißt ja Und ich sah mein Gesicht, am Ende spaltet sich das Sprechergesicht in ganz vielen Spiegeln auf und es heißt, die Bedeutungen der Wörter geraten ins Wanken. Und das wiederum lässt sich raffinierterweise dann in beide Richtungen lesen. Es ist ein Bild für die umfassende Desillusionierung und zugleich eine Beschreibung dessen, was Hruschka in seinen Gedichten macht und was die Gedichte an den besten Stellen auch stark macht, nämlich, dass sie die Dinge mit der Sprache verwandeln und die Kraft der Imagination feiern.
Nico Bleutke empfiehlt uns also Peter Hruschka und sein Gedichtband Und ich sah mein Gesicht, aus dem Tschechischen übersetzt hat das Buch Martina Lisa. Erschienen ist es beim Berliner Verlag Woland und Quist und es kostet 20 Euro. Ein Schatzkästchen für Bücher, die gibt es im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck. Dort führt Ute Gartmann die Schatulle und ich bin schon gespannt, was sie aus ihrer Schatulle für uns ausgesucht hat. Hallo Frau Gartmann, schön Sie zu sprechen.
Ja, moin.
Ich habe gesehen, dass Sie jeden Monat eigentlich ja mindestens eine Veranstaltung, also eine Lesung in Ihrer Buchhandlung haben. Worauf freuen Sie sich denn jetzt im Frühsommer am meisten?
Also am meisten kann ich gar nicht sagen.
Dürfen
also,
Sie ja auch nicht, ne? Hinterher ist noch jemand beleidigt.
Aber wir haben jetzt demnächst drei tolle Frauen zu Gast. Sandra Lübkes, Martina Bogdan und, oh Gott, die dritte, da muss ich jetzt mal eben schummeln, die hat so ein tolles Buch über Heldinnen der Meere geschrieben.
Kerstin Ehmer.
Genau. Mhm. Und dann gehen wir schon wieder in den Herbst und es wird toll. Also es macht Spaß und die Leute, also wir sind fast immer ausverkauft im Moment. Es ist richtig, richtig gut.
Sehr schön. Ja. Und wir fangen ja auch mit einer Autorin aus Großbritannien an, die Namen von Florence Knapp. Was ist das für ein Buch davon? Das kenne ich gar nicht.
Also mich hat das umgehauen. Das ist ein Debüt und ich war, glaube ich, irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich krank war, als ich es gelesen habe, aber es wird ein Kind geboren und der Vater, der nebenbei übrigens auch seine Frau ziemlich malträtiert und auch schlägt, findet, dieses Kind muss Gordon heißen, so wie alle Männer in dieser Familie immer schon Gordon geheißen haben. So. Und dann hat der Kleine, der geboren wird, eine ältere Schwester, die findet, der sieht so niedlich aus wie so ein kleiner Bär und findet, er muss Bär heißen. Und die Mutter findet, Julian wäre so ein schöner Name. Und wenn Männer Julian heißen würden, dann wären das nicht solche Arschlöcher wie ihr Mann. Und dann liest man drei Lebensläufe, immer alle 7 Jahre. Einmal Gordon, einmal Bear, einmal Julian. Und diese Lebensläufe unterscheiden sich komplett. Also Gordon wird halt genauso wie sein Vater. Bear ist ein ganz einfühlsamer junger Mann oder entwickelt sich zum ganz einfühlsamen jungen Mann. Und Julian ist eigentlich auch der Augenstern seiner Mutter. Und egal, ob man jetzt denkt, dass Namen irgendwie einen Einfluss auf das eigene Leben haben, aber es ist so spannend, wie unterschiedlich die gleiche Person sich entwickeln kann. Also, also ich fand es umwerfend. Und man liest es auch so wie in einem Sog. Also weil man immer wissen möchte, wie geht es denn jetzt Julian oder Gordon weiter? Oder was passiert denn da?
Also auch eine interessante Überlegung, ob tatsächlich der Name irgendeine Auswirkung auf den Lebenslauf hat. Mhm. Zumindest offenbar als Roman sehr gelungen. Florence Knapp, die Namen erschienen bei Eichborn, übersetzt von Lisa Kögeböhn. Und dann haben Sie ein Bilderbuch aus einer Reihe ausgesucht, die ich auch kenne. Ich liebe ja das Buch Idioten. Sicher, da kann ich mich jedes Mal wieder drüber totlachen. Und Sie haben aber echte Camper, kann nichts erschüttern. Das ist wahrscheinlich genauso lustig. Warum soll man das jetzt angucken?
Also, meine Schwester sitzt gerade auf dem Campingplatz in Südfrankreich. Es ist also eine kleine Hommage an Sie. Wir haben das Buch seit ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, bestimmt 2 Jahre, immer zur Sommersaison da und die Leute fangen schallend an zu lachen. Es ist eine gehörige Portion Schadenfreude dabei bei den Bildern, aber es sind wirklich so ähnlich wie bei Idiotensicherheit auch unmögliche Situationen oder wo dann Camper vergessen, dass das Wohnmobil hinten doch höher ist und dann nicht in eine Tiefgarage fahren und dann irgendwie stranden oder das Zelt irgendwie, also wir waren auch mal mit einem schimmeligen Zelt unterwegs und dann baut man nur die Außenhaut auf oder, also solche Bilder findet man da drin. Und wenn man jetzt irgendwie eingeladen wird zum Grillen, wenn es mal wieder warm wird oder so, dann kann man das Leuten gut mitbringen, von denen man weiß, dass die demnächst mit so einem Auto unterwegs sind und man hat die Lacher auf seiner Seite.
Also ein super Mitbringsel, aber auch zum selber lachen. Echte Camper kann nichts erschüttern, beim Dumont Verlag erschienen. Und dann haben Sie einen israelischen Autor ausgesucht, den kenne ich vor allem als Krimi-Schriftsteller. Mhm. Aber Nicht ist jetzt offenbar von Dror Meshani eine Liebesgeschichte, richtig?
Ja, also ja, es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist halt, also er kann ja von seinem Genre nicht weg. Also es ist so atemberaubend spannend, dass man Schnappatmung kriegt. Das fängt eigentlich ganz harmlos an. Also jemand ist so Anfang 50, wird eingeladen von Freunden zu einem Abendessen, trifft da auf eine Frau, die Cellospielerin ist, also Musikerin ist, in so einem Quartett spielt. Und es brutzelt so zwischen beiden ein bisschen. Und er denkt irgendwie, eigentlich vor diesem Abendessen denkt er, also an seine Frau kommt eigentlich nichts, niemand ran. Und wird dann ein bisschen eines Besseren belehrt. Also die beiden verknallen sich total ineinander. Späte Liebe scheint im Moment sowieso so ein Thema
zu sein. Absolut, ist uns auch schon aufgefallen. Ja,
genau. Also man ist irgendwie auch, also ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, man ist so glücklich mit diesem Protagonisten und mit der jungen oder mit dieser älteren Frau schon, dass das noch klappt. Und dann geht sie zu einem Konzert und sie hat einen Hund und er sagt, ach, ich passe auf den Hund auf, das ist ja kein Thema und so. Und so viel darf gespoilert werden, dieser Hund wird überfahren und zwar tödlich verletzt. Und was dann passiert, es sind 200 Seiten, dieses Buch. Aber man kriegt Schnappatmung. Man denkt irgendwie immer, nee, also jetzt verrate ich es natürlich nicht, wie es weitergeht. Nee, es ist dermaßen spannend. Es ist so, wie wenn Sie 3 gelesen haben von ihm.
Das konnte man ja auch gar nicht mehr aus der Hand legen.
Also man sitzt wie so ein Kaninchen vor der Schlange vor diesem Buch und denkt sich immer, wie kommt man da raus? Also wie kommt man aus der Geschichte raus? Oder wie kommt der Erzähler aus der Geschichte raus? Oder wie kommt die Person aus der Geschichte raus?
Also
umwerfend, echt.
Also ein totaler Tipp von Ute Gartmann, nicht von Dror Meshani, erschienen beim Diogenes Verlag. Ute Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Vielen Dank für diese Empfehlungen und alles Gute für Sie.
Ja, ich danke Ihnen und auch alles Gute für Sie.
Auf
schöne
bald.
Pfingsten.
Ja, bis auf dann. Bald. Tschüss. Ja,
ciao.